Herr, in allem geht's doch nur darum, dass du bei uns in der Dunkelheit alles hell machen willst. Es sind verschiedene Dunkelheiten, die uns bedrücken. Und viele tragen auch unter uns ihre Lasten mit. Aber du bist größer als alles, was uns bedrängt. Hilf uns zum Vertrauen, zum Glauben, zur Freude, gerade jetzt in diesen Weihnachtstagen. Es gibt gar keine Dunkelheit, die dein Licht auslöschen kann, weil du immer größer bist als alles, was uns Angst macht. Gib uns auch durch dein Wort neue Festigung und Ermutigung. Amen. Hebräer 12, jetzt müssen wir einen Sprung machen. Jetzt bitte ich Sie noch mal um Verzeihung. Und zwar, Rolf Brune wird noch einmal kommen. Und zwar, steht im Notizenzettel dann drin, im Januar. Und wir haben dann so gesprochen, dass er noch einmal Hebräer 11 macht. Ich glaube, er macht es in zweimal. Hat er die erste Hälfte oder wie weit kam er? Dann macht er da die zweite Hälfte und das macht eigentlich gar nichts aus, weil man das gut zerlegen kann. Wir machen jetzt einfach bei 12 weiter und wir haben nur noch das nächste Mal, das letzte Bibeltraining in diesem Jahr. Nächstes Mal und dann ist Pause. Nach dem vierten Advent machen wir... Halte mal, zweite, dritte, doch, also es sind nur zwei, Entschuldigung, ich kann nicht mehr zählen. Nach dem vierten ist keins mehr, nach dem dritten ist nochmal Bibeltraining. Heute und nächstes Mal, also ist genau richtig gerechnet. So ist schon schwierig. Richtig, es war ja zweiter Advent, so ist mir nicht ganz aus der Ordnung gekommen. Heute und nächstes Mal und dann ist für dieses Jahr fertig. Hebräer 12, die Verse 1 bis 11. Das Kapitel 11, das ragt ja ganz groß heraus. Du kannst immer und immer wieder lesen und dann wird wieder zurückgeblendet und dann werden wir angesprochen. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet, wie zu seinen Kindern, mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und erschlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben, und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns dann nicht viel mehr unterordnen dem geistlichen Vater, damit wir leben? Denn jene haben uns gezüchtigt für wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Dieser aber tut es zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Jede Züchtigung, aber wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. In der Bibel wird das Bild verschiedenmal genommen vom Stadion. Das hat ja in der antiken Welt eine große Rolle gespielt, das Sportstadion, wo die Zuschauer auf der Tribüne sitzen und zugucken. Paulus hat in 1. Korinther 9 davon gesprochen, wir laufen auf dieser Rennbahn. Ganz wichtig ist, dass man als Christ keine Zuschauerrolle spielt. Natürlich spielt man Zuschauerrolle. Man beurteilt alles, man redet über alles, man sitzt sehr neutral da. Hat schon der Paulus in seinem Bild, wo das Bild der isthmischen Spiele aufgenommen hat von Korinth, war das ganz bestimmt so, dass er dann gesagt hat, Leute, ihr müsst doch das Ziel erreichen. Ihr dürft doch nicht euch bequem hinsitzen. Das Christenleben hat ein Ziel. Mir war es immer wieder sehr hilfreich, von meiner frühen Jugend an, wenn man in unserem Haus das Lied gesungen hat, Himmel an, nur Himmel an, soll der Wandel gehen. Der Blick, eigentlich, es hat mir als, in meiner Jugend ist mir das sehr früh klar gewesen, meine Glaubensentscheidung mit 15 Jahren, es auch noch einmal selber festzumachen, war ganz bestimmt auch damit geprägt, dass ich mir überlegt habe, was ist, wenn du heute stirbst? Von jungen Menschen ganz wichtige Entscheidung. Ich habe den Eindruck oft, dass junge Leute sich mehr damit beschäftigen als die Älteren. Und was ist das Ziel meines Lebens? Worauf laufe ich zu? Was ist meine Hoffnung? Was will ich haben? Wenn wir jetzt mal weiterblättern, 20 Jahre weiter, wer sitzt von uns noch hier? Es wird eine ganze Generationsverschiebung gegeben haben. Und es ist nicht unklar, wo wir sind, sondern es muss klar sein, es wäre ganz furchtbar, wenn wir nicht dabei wären, in der Schar vor dem Thron Gottes. Deshalb im Christenleben geht es ganz einfach um das große Ziel, dass ich in der Ewigkeit in der Schar bin, die vor dem Thron Gottes steht und Jesus anbetet, das Loblied singt, dass über unserem Leben das wahr wird. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Jesus gesagt hat, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten, die ganzen herrlichen Zusagen. Und ich kriege es natürlich sehr viel mehr mit. Heute war eine Todesanzeige, ich sage meiner Frau, wir rissen das aus Mannheim, eine Frau Linse, die verstorben ist. Und er sagt so, ach, da war eine Tochter und die hat auch nochmal gebeten, man soll doch einiges schicken, die hat sich für Kassetten oder was interessiert. Es ist doch schön, wenn man sieht, da war ein Mensch, hat sie in einer schweren, unheilbaren Krankheit den Blick zurüsten lassen wollen für die kommende Herrlichkeit. Und die Fragen, die uns heute beschäftigen, ich bin auch so ein Mensch, der mit Feuereifer Zeitung liest oder viel Nachrichten hört und sich interessiert, wie das alles weiterläuft. Letztlich ist das ja eigentlich gar nicht so wichtig, selbst der Fall des Eisernen Vorhangs, so dramatisch das alles war, gegenüber der einen Frage, werde ich das Ziel erreichen? Und überall, wo Jesus gesprochen hat, ist dieser große Ernst drin, ob ich das Ziel erreiche. Da sind die törichten Jungfrauen, die ihre Lampen nicht bereit haben, die vor der Tür stehen, anklopfen und sagen, Herr, tu uns auf, und sie stehen draußen. Da ist das Fischnetz, wo die faulen Fische weggeschmissen werden. Da ist das Unkraut, das aus dem Acker rausgerissen wird und das unnütz ist. Herr, ist mein Leben nicht unnütz? Ich habe mich oft auch gefragt, geht ja auch mit vielen unserer Gemeinde, so wie unser Peter Feil damals aus dem Jugendchor so plötzlich starb, hat ja auch viele sehr geprägt. Der war so fertig, so reif, war ja ein genialer Schüler mit Auszeichnung und auch Student. Warum hat Gott ihn heimgeholt? Vielleicht, ja, wir sind alle wahrscheinlich noch gar nicht so fertig, wie der junge Mann war. Sein Leben schon vollendet, wie wir sagen. Und das ist so wichtig, weil uns alles andere wichtig wird. Ich habe da auch ein Buch dabei gehabt im Urlaub von dem Holthaus, an Dozenten in der Gießener Freien Theologischen Akademie, wo er so Zeitströmungen beurteilt, wollte es auch unseren Mitarbeitern noch zum Lesen geben, doch sehr kritisch, dass wir ganz dem Zeitgeist entsprechend auch in unserem Glaubensleben immer nur um unser Ich kümmern. Das ist so eine Befriedigungsreligion geworden. Jesus hat nur eine Bedeutung für mich, fühle ich mich gut, was macht mir Spaß, was macht mir Freude. aber gar nicht mehr die Frage, was fordert Jesus von mir und was ist das Ziel? Und beim Wettlauf geht es darum, dass ich das Ziel erreiche. Und hier geht es darum, dass wir auf dieser Wettkampfbahn laufen. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, dass die großen Gestalten, ein John Wesley und ein Friedrich von Bodelschwing und so weiter, die gucken zu, ob wir den Lauf richtig hinkriegen. Die sagen, lauf doch, bleib doch nicht stehen. Das ist ja manchmal wirklich, wenn man sein Leben ansieht, was man da an Torheiten macht, wenn man es die himmlische Berufung nimmt, was wir uns verlieren in vergänglichen Dingen. Wozu eigentlich? Und die feuern uns an, die Wolke der Zeugen. Das ist ein ganz tolles Bild. Ich kann es nicht mit letzter Sicherheit beantworten, ob sie zusehen, aber warum nicht? Immer beim Paul Deitenbeck schön, wenn man mit dem in der Gebetsgemeinschaft sitzt, betet er jedes Mal, grüße die vollendete Gemeinde. Der lebt in so unmittelbarer Tuchfühlung mit denen, die uns vorangegangen sind, die jetzt schon vor dem Thron Gottes stehen. Und ich möchte es Ihnen wichtig machen, auf jeden Fall die Engel schauen zu und der Herr schaut zu. Was wird mit Ihrem Leben und ist das eigentlich wichtig, was uns den ganzen Tag oft belastet an Schwierigkeiten und Nöten, vor dem einen großen Ziel, dass ich das Ziel erreiche. Und gerade die Wolke der Zeugen, wer schon in meinem Zimmer war, der weiß ja, dass ich auch gerne Bilder aufhänge. Und ich habe mich jetzt sehr gefreut, auch wie unser Buch von den Liederdichtern doch ein sehr großes Echo nimmt. Und wir kriegen bald täglich Briefe von unbekannten Leuten, die sagen, wie das bei ihnen weitergeht. Und das ist ja schön, wenn man mit Menschen auf Tuchfühlung lebt. Aber man merkt, das ist ja wie bei uns, was die an Schwierigkeiten durchlitten haben und was die für nötig gehabt haben und wie die Erfahrung des Glaubens, der Nähe Jesu gemacht haben und wie die dann mutig ihren Weg gegangen sind. Wir stehen jetzt in der Nachfolge, in der Kette drin. Da heißt es ja so schön, in diesem Lied, Himmelanwalt neben dir, alles Volk des Herrn trägt im Himmelsvorschmack hier seine Lasten gern. O, schließ dich an. Schließ dich doch an diesen, an diese Leute, an den Mose und an den Abraham und an den Henoch und den Jakob und wie sie alle hießen. Wollte ich immer noch gerne eine Predigt drüber mal machen, ne? Beim Vers 31 vom Kapitel 11. Wahnsinnig. Glaubenszeugin, eine Hure, die Rahab, und die dem Herrn vertraut hat, und das eine, was dein Leben aussah, so brillant gelebt hat. Ihr Leben in die Hand Gottes legen. Fallen alle Moralmaßstäbe hin. Nicht, dass da irgendwas gut gemacht würde, was Sünde ist, sondern wie groß die Erneuerung Gottes ist und wie stark die Kraft des Glaubens ist. Jetzt lauf doch du, lass doch auch das hinter dir. Und das ist das andere, was er dann bringt. Lasst uns Sünde ablegen. Warum? Sünde ist nicht irgendwo eine Schwäche, sondern viel, viel schlimmer. Sünde ist etwas, was mich verstrickt, wo ich zum Stolpern komme, die es mich aus der Bahn wirft. Muss ich immer wieder wissen, weil in unserer Zeit das so stark drin liegt und auch für unsere, ich glaube, nicht einmal für die jungen Leute so schwierig ist, sondern ich glaube heute viel mehr für eine Generation, die verunsichert ist, weil alle Maßstäbe unserer Zeit wanken. Wissen Sie, wenn wir anfangen, dass die Ordnungen Gottes nicht mehr gelten, die können nur buchstäblich gelten, wie war es beim Kain? Er konnte nicht mehr aufsehen. Er guckte auf den Boden. Das ist was zwischen Gott und ihn getreten. Und war mir auch bei allem, was ich da gelesen habe, wieder so schon von Corrie ten Boom in alten Büchern lesen, nehmen Sie immer wieder alte Bücher mal her, da hat es solche wertvollen Dinge drin. Ich bin an die Corrie ten Boom wieder gekommen, Weltreisende Gottes. Ich hatte das Buch auch nicht mehr gehabt, sicher mal jemanden verliehen und dann kam es nicht mehr zurück. Und da war jetzt irgendeine Diakonisse, die hat ihre Bücherei gemistet, weil sie ins Altenheim ging und sagt, können Sie noch was haben? So, da gucke ich mal durch, das, manche junge Leute sind interessiert. Und da war das Buch Weltreisende Gottes dabei. Bis meine Frau auch wieder in die Hand bekam, der hat dauernd rausgeschrieben, so brillante Formulierungen, und das ist so toll. Wenn ich in der Sünde lebe, ist mein Glaubensleben so gestört, dass ich würde sagen, Bibellesen interessiert mich nicht mehr. Die Ursache meiner Lauheit im Glauben ist immer Sünde, nie irgendein Verstandesproblem. Das ist der Irrtum unserer Zeit heute, was in christlichen Kreisen immer diskutiert wird. Die Sünde lähmt uns. Wenn ich im Streit lebe mit einem Menschen, kann ich nicht mehr beten. Wenn ich bete, ist eine Heuchelei und da kann ich mich noch eine Zeit lang hineinmogeln. Es macht mir plötzlich keine Freude mehr, das Wort Gottes lässt mich kalt, spricht mich nicht mehr an. Und deshalb lasst uns ablegen, wie ein Kittel man auszieht und weglegt. Sünde ablegen. Bekennen, loslassen, weglegen. Die uns ständig umstrickt. Wir sind dauernd bedroht. Das ist nicht bloß einmal, sondern das ist eine dauernde Gefahr. Darum ist ja so schlimm, dass man träge wird im Glauben. Lasst uns ablegen, weglegen. Sie können doch im Sommer keine Bergwanderung machen im Pelzmantel. Geht nicht. Jetzt geht's nicht. Oder wenn Sie Bleigewichte sich in die Schuhe reinlegen oder an die Füße binden, können Sie Berge hochklettern. Sie müssen doch los und frei sein. Und das Problem, das ist eine ganz wunderbare Diagnose, die immer wieder ist, dass ich zur Freude im Glauben komme. Ist das das Geheimnis? Heute Abend, bevor Sie ins Bett gehen, legen Sie es doch beim Herrn hin und sagen, vergeben und vergessen. Ich will mit der Sache Schluss machen. Ob das Sie wurmt seit langer Zeit, ob Ihre Ehre verletzt wurde, ob Sie hadern mit Menschen, ob Sie im Geiz oder wo hängen, lassen Sie, legen Sie es doch weg. Es sind ja oft auch solche heimlichen Dinge, dass Sie Spannungen haben, unversöhnlich, dann legen Sie es ab, die uns ständig umstrickt. Weg. Ich habe hier Epheser 4 noch aufgeschrieben, wenn wir es mal aufschlagen. Das ist eine schöne Formulierung von Paulus. Epheser 4, Vers 22 bis 24. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Unsere heutige Welt ist darin, in der alten hellenistischen Kultur, mit der Paulus in Ephesus zu tun hat, ich freue mich für alle, die dabei sind. Wenn Sie sehen, Sie werden in Ephesus schockiert sein. Es war bloß im alten Kybele, Isis, Artemis-Kult, menschliche Lust auf ganz primitive Weise. Und das hat auch die Christen zunehmend durchsetzt. Sie müssen wissen, es ist immer eine Frage, ihr Lesestoff, was im Fernsehen, alles prägt trügerische Begierden. Bringt einen gar nicht viel weiter und lähmt, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ich muss auch das Leben in der ganzen Deutlichkeit vor meinem Herrn, dass ich sage, Herr, ich möchte dir gehören, mit meinem ganzen Leben jetzt sollst du mein Herr sein. Jetzt kommt das Dritte, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Das Christenleben ist in der Auseinandersetzung, die schwierigste Auseinandersetzung ist sicher die, wo der Kampf verborgen ist. Wir wissen, dass das in den Zeiten der Verfolgung oft leichter war, aber ich habe es nicht so gern, dass man die Zeiten der Verfolgung dann so als besonders schöne Zeiten beschwört. Es sind Zeiten, die schon unheimlich viel fordern. Wenn eine Marie Durand von ihrem, 22. Lebensjahr bis zu den 70er Jahren im Gefängnis sitzt. Ich will mit ihr nicht tauschen. Wilhelm Busch schrieb in seinen Erinnerungen aus der Gestapo-Haft, wie er dort gerungen hat mit der Frage, Philipperbrief, warum hat der Paulus den fröhlichen Brief aus der Gefangenschaft geschrieben? Er sagt, das ist eigentlich eine tolle Idee, dass man in der Gefangenschaft so lebt, dass man einfach den Wärter ein Zeugnis gibt. Fröhliches Christsein auch in der Haft. Und man muss es dann bei ihm lesen, ich glaube, in den Plaudereien hat er es beschrieben, wo er sagt, Ich habe mich so hassen können, weil ich erst gemerkt habe, wie wenig Kraft ich habe. Ich habe doch genörgelt. Ich habe gelitten unter dem Unrecht. Ich wurde nicht damit fertig, dass ich in dem stinkigen Loch drin sitze, dass irgendwelche schuftigen Wärter mit mir so umverfahren, dass meine Kinder, wenn sie in die Schule gehen, dein Vater sitzt im Gefängnis und alles. Ich habe an allem gelitten und gesagt, du bist doch so ein kleiner Geist. Und er hat gesagt, ich habe gemerkt, das Einzige, was mich aufrichtet, ist, dass Jesus nicht von mir weicht. Und dass er mich nicht loslässt. Gerade im Kampf, gerade im Martyrium, auch im Leiden, haben das Leute erfahren, dass die Boten ganz schwach sind. Deshalb brauchen wir sie gar nicht verherrlichen. Sondern, dass Jesus ein Wunder tut in dem Leben dieser Leute. Und wenn es um den Kampf geht, ist bloß das Wissen, wir dürfen uns nie an irgendjemand anpassen, nur an den Herrn und an sein Wort. Und Christsein ist immer in der Auseinandersetzung. Ist gar nicht leicht. In unserer reichen Zeit, wo viele den Ernst verloren haben, am allerschlimmsten ist ja, man kann es überhaupt nicht verstehen, in unserer bibelkritischen Zeit, in unserem Land, so furchtbar, die großen Aussagen der Schrift, die das Leben retten, weg sind. Lasst uns laufen mit Geduld. Was heißt denn Geduld? Das ist jetzt eine Frage der Übersetzung. Und Sie wissen, dass es eben immer zwei, drei Worte gibt, die es ähnlich ausdrücken. Ich glaube schon, in der Schlachterbibel ist es anders. Da steht statt Geduld Standhaftigkeit. Lasst uns mit Standhaftigkeit laufen. Das geht ja gar nicht. Wer läuft, kann nicht stehen. Aber es gab was gemeint. Lasst uns mit einer Beharrlichkeit laufen auf das Ziel zu und in dem Kampf stehen. Ich bewundere immer die Boxer, wenn die da, die machen bloß so kurz so und dann kriegen die so voll da rein, das sind ja Wahnsinnsschläge. Und da schütteln die so Kopf, der Kopf und dann geht es wieder weiter. Wir sind so wehleidige Leute. Im Sport ist es so toll, wie die beharrlich drin bleiben und siegen wollen und nicht wehleidig sind. Ja, ist richtig, auch sehr gut. Es ist ja auch ganz große Gefahr, gerade dass unser Glaubensleben immer wieder um unsere Verwundungen kreist. Wie viele Leute wurden in ihrem Leben mit Füßen getreten? Was sind Frauen missbraucht worden im Krieg und furchtbar oder von ihren Eltern ungerecht behandelt worden? Ich darf nicht dauernd wehleidig mich zurückbesinnen. Ich muss vorwärts laufen in meinem Kampf. Und diese Rückbesinnung muss auch irgendwo ein Ende haben. Ich muss auch Wunden irgendwo dem Herrn zur Heilung lassen. Ich darf vorwärts blicken und wissen, dass der Herr mich weiterführt. Und jetzt ist herrlich, wie geschieht dieser Kampf? Aufsehen zu Jesus. Eigentlich würde ich jetzt meinen, wenn man den Kampf macht, da heißt, da musst du deine Muskeln trainieren, da musst du dich anspornen. Kämpfen, indem ich auf Jesus blicke. Ist gerade kein Kampf. Konzentrier den Blick auf Jesus gerichtet. Also jetzt sage ich es nochmal, was ich glaube immer wieder in der letzten Bibelstunde erwähnt habe und auch wieder in dem Buch Weltreisende Gottes von der Corrie ten Boom so schön drin war. In dem einen Wort, ganz knapp gesprochen, sie sagt, ich schaute auf Jesus. Da flog die Taube des Friedens in mein Herz. Habe ich den Frieden empfangen? Ich blickte auf die Taube des Friedens, da flog sie weg. Und sie hat das immer so anschaulich erzählt und gesagt, in dem Augenblick, wo ich Frieden machen will, so weg. Ist ganz kompliziert in unserem Christenleben. Ich will doch ein guter Mensch sein, ich will mich anstrengen, will mich mühen. Das wird mir nicht gelingen. Sehen Sie nochmal den Häftling in der Gestapo-Zelle. Der wollte ein rechter Christ sein. Er hat den Frieden erst gehabt, worauf Jesus blickt. Und in dem Augenblick kam der Friede über ihn. Den hat er nicht erfechten können. Und auf einmal spüren die anderen, da ist ein Mensch, der hat den Frieden. Das ist ganz ähnlich mit der Reinheit oder mit der Liebe. Wenn Sie sagen, ich möchte lieb sein, es geht nicht. Sie werden mit jedem Streit anfangen, weil sie Liebe machen wollen. Das ist ganz furchtbar. Sondern blicken Sie auf Jesus. Lasst uns auf sein auf Jesus. Der Kampf in unserem Leben ist immer, dass Jesus vor mir steht. Denn wo ich auf ihn blicke, kann mich nichts mehr anfechten. kann die Sünde mich nimmer von Gott trennen. So herrlich formuliert hier, dass er der Anfänger ist meines Glaubens. Das hat Jesus gewollt und da trägt er die Verantwortung, dass sie glauben. Sie hätten es nicht fertig gebracht. Er hat sie gerufen. Ihr Glaube steht auf diesem ungeheuren Fundament. Und wenn sie angefochten sind und in ihrem Glaubensleben Furcht haben und sagen, wie stehe ich die schwere Zeit durch, die vor mir liegt, müssen sie wissen, dass sie die Verantwortung abtreten können. Sagen, Jesus, du hast das ganze Ding begonnen, du machst jetzt auch fertig. Und du bist mein Hirte und ich blicke auf dich. Sie können es nicht. Es hat noch nie ein Mensch sagen können, vor schwierigen Situationen, so das will ich jetzt meistern, das kriegt er gar nicht hin. Es wäre für uns alle vermessen zu sagen, wir können die Leiden, die der Herr uns noch vorbehalten hat für unsere letzte Sterbezeit, die können wir überwinden. Ich kann nur sagen, Herr, du musst mich festbehalten bis ans Ende, denn du hast es gemacht. Was ganz Wunderbares, wenn ich Jesus in die Mitte rücke, das kann ich tun, dass er das andere tut, mich erhält und mich bewahrt. Und jetzt kommt eine schöne Begründung, was ist bei Jesus so groß, dass er das Leiden freiwillig auf sich nahm. In dem ganzen Abschnitt geht es jetzt darum, Ja sagen zum Leiden. Jeder von ihnen wird eine Portion Leiden haben. Und wenn sie wirklich gar nichts haben, dann werden sie in ihrer Nähe genügend Leiden haben, dass sie mittragen dürfen. Und wo sie sich drunter stellen. Und dieses Leiden ist von Gott ganz bewusst zugelassen, weil im Leiden wir zu unserer Bestimmung kommen. Das Wohlleben und das Gutgehen und alle Tage herrlich und in Freuden ist in der Bibel immer ein Zeichen der Gottlosigkeit. Das Herrliche ist, dass ich durch die schweren Erlebnisse reife und damit fertig werden muss. Da gibt es Wunden im Leben, die so lang schmerzen, bis in der Ewigkeit Gott die Tränen auslöscht. Das ist so. Und da haben sicher auch viele, von denen wir gar nichts denken, schwere Dinge in ihrem Leben und sie sind gereift in dem Wegblicken von dem, was sie eigentlich mal gesucht haben, hin zu Christus. Und jetzt, er hat das Kreuz erduldet. Was ist das Kreuz? Da heißt die Schande. Wissen Sie, dass das Schwerste, was man im Leben ertragen muss, ist die Schande. Also, wenn Sie sich einmal prüfen, das Allerschlimmste, ich habe immer da auch Mitleid mit Menschen, die durch die Zeitungen geschmiert werden. Schande ist was ganz Furchtbares. Der alte Pranger, wo man dann jeder mal spucken durfte. In der Bibel stehen so schöne Beispiele. Der König Saul hat es nicht über sein, der war eigentlich ein skrupelloser Mann, wenn es darum ging. Er hat sogar nicht davor zurückgeschreckt, den David mit seinem Spieß zu erschlagen. Aber er hat es nicht ertragen, dass er in die Hände der Philister fällt. Die Schande war es. Und viele Leute wählen den Selbstmord, weil sie die Schande nicht wollen. Es gibt viele Beispiele. Dass die Menschen den Tod nicht fürchten, weil sie sagen, ich will der Schande entfliehen, ist natürlich eine törichte Sache. Ich will auch keinen Stab jetzt brechen. Nur, dass man es weiß. Für uns Christen ist ganz wichtig, mit Menschen, die in der Schande sind, Solidarität zu haben und Liebe zu üben. Ganz wichtig. Was ist das für eine Verwandtschaft, wenn plötzlich im Fernsehen jemand per Haftbefehl gesucht wird und überall Bild kommt und es ist ein nächstes Familienangehörige oder so. Wo stehen Sie dann? Wissen Sie, dass dann jemand Sie braucht? Wir wollen nicht Unrecht abdecken, aber Schande ist ganz arg schwer zu ertragen. Jesus hat Schande auf sich genommen, verstehen Sie das Kreuz. Schande in der ganzen massiven Ausführung. Was war Schande? Was war denn das Leiden Jesu? Ausgerechnet Jesus hat man vorgeworfen, was? Er hat Gott gelästert. Wenn es einen absurden Vorwurf gegen Jesus gab, der gar nie etwas gegen Gott wollte, Lästerung Gott, er hat Gott gelästert, war das Todesurteil. Man hat Jesus vorgeworfen, er sei unfähig, Wunder zu tun, weil er nicht vom Kreuz herunterklettert. Man hat ihn im Gebet verspottet. Lama, lama, asaftani. Ach, der ruft dem Elia. Jesus hat alles, was an Leiden in dieser Welt je war, an Demütigung, Entehrung erlitten. Vor viele Jahre habe ich eine Frau gekannt, die das Schwere lostragen musste, dass ihr Mann regelmäßig zu einer anderen Frau ging und dann morgens irgendwann zwischen 4 und 5 wieder kam. Und die saß da und hat die Bachkantate gehört, ich will den Kreuzstab gerne tragen. Wie kann ich in einer solchen Situation dem Herrn treu bleiben? Dass das Ding komplizierter ist, wie man sich da verhalten soll, weiß ich auch und so weiter. Aber nur, Sie wissen, es geht um die Nöte unseres Lebens, die hier angeschnitten sind. Was heißt das Kreuz, das Jesus erduldet hat? Das Absterben alles meines Ichs, das kann sich doch Menschen überbieten lassen. Das totale Nichts, darum hat ihn Gott erhöht. Wenn nur das eine über deinem Leben steht, dass Gott dich nicht verdammt, dass du die Ehre bei Gott hast. Wie klar hat es Jesus gesagt, ihr könnt nicht beides miteinander haben. Ehre bei den Menschen und Ehren bei Gott. Wer Ehre bei den Menschen sucht, kann bei Gott keine Ehre mehr haben. Ich hoffe trotzdem, dass uns das erspart bleibt. Ich kann heute Abend drüber reden, aber ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn die Schande so ausgebreitet würde. Wie viele Menschen gelitten haben. Auch bei der Corrie ten Boom ist das eindrücklich, wo sie vor den SS-Männern, sie die ledige Frau, sich nackt ausziehen muss zum Duschen und die sich amüsieren. Und sie gesagt, jetzt bin ich da, wo Jesus nackt am Kreuz hing. Jetzt habe ich Jesus erst verstanden, weil Jesus nackt dahin. Und ich glaube, das Evangelium sagt viel mehr vom Trost, wo meine Ehre liegt und mein Schutz und meine Würde. Also, Blick auf ihn, gedenkt an den, der so viel Widerspruch von Sündern, von Menschen, die ja gar nichts gegen Jesus sagen können. Wer kann Jesus einer Sünde zeigen? Die haben ihn verurteilt. Ich habe auch lange Zeit in dem Wahn gelebt, als ob man gewisse Dinge noch in der Presse darstellen könnte oder mit Leserbriefen korrigieren. Kann man nicht. Ich glaube, dass man manches nur noch aushalten kann und für Leute, die die Sache Gottes schmähen, beten können. Oder so, und wir sind heute in keiner Verfolgung, aber sie kann irgendwann mal losbrechen. Nur, dass wir wissen, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst, lasst den Mut nicht sinken. Und jetzt noch in dem Beispiel, ja, wie viele Leute hatten Jesus noch am Kreuz gehabt als treue Leute, die nicht gewichen sind? 3 Frauen und ein Mann, die im Kreuz standen. Alle anderen waren weg. Es hätte Jesus auch Freude gemacht, so volle Saal zu haben. Gell? Dass es auch sein kann, dass der Herr einen führt, dass alles aufhört und Arbeiten scheitern. Das Reich Gottes war oft so, wie dieser Krapf, Ludwig Krapf, der sagt, ich habe in meinem ganzen Missionarsleben nur einen schwer gebrechlichen Menschen zu Jesus führen dürfen. Alle anderen hatten die Ohren verstopft und trotzdem war sein Leben voller Sieg. dass wir mal wegkommen von dem Erfolgsdenken, sondern ich will gehorsam in der Spur meines Herrn bleiben. Bleib du in deinem Weg. Und das ist so eine tolle Führung, die der Herr uns da gibt. Jetzt kommt noch da, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, dass, so klar, dass sie da vorsichtig sein sollen, wo sie das zitieren, besonders wo einer durch schwere Leiden geht, und dass sie es an sich selber einmal exerzieren. Was kann das für einen Segen mit sich bringen, wenn der Herr sowas tut? Man kann oft auch als Seelsorger betroffenen Menschen wenig sagen, aber mich hat es gefreut, was der Herr Mayen am Telefon sagte, was Sie empfinden über dem Geschenk dieses Kindes nach dem schweren Tod. Und wie das auch sein soll und wie man manches neu entdeckt im Leben. Und ich denke, dass es in alle, auch in die Krankenzeiten, die Sie haben, auch ein Segen hineingepackt ist, bei allem Schweren, was der Herr uns wegnimmt. Sie brauchen gar nicht denken, dass das eine sehr brutale Methode ist, sonst doch ganz klar, Sie werden Ihrem Kind beibringen, wie man sich benimmt. Sie werden einem Kind sagen, man sagt eben Danke. Und Sie wissen, dass das nicht geht, wenn Sie Besucher ins Gesicht spucken oder was. Sie werden sagen, das geht nicht, Freund. Deswegen braucht das Kind nicht versohlen, da kann das ja viel, viel härter durch Worte machen, als mit der Faustschlag war gar nicht so schlimm, wie die Worte oft gemein sein können. Sie können Menschen viel mehr durch Worte verletzen als durch. Ich bin nicht für die Züchtigung mit der Hand, das ist ganz egal, wir sollten überhaupt aufpassen, aber natürlich gehört es dazu, ein Mensch braucht eine Führung, braucht man. Ich weiß nicht, wie es im Straßenverkehr aussehen würde, wenn es gar keine Regeln gäbe und keine Aufsicht und keine Kontrolle mehr. Das braucht ein Mensch. Aber wie viel mehr brauchen wir die göttliche Zurechtweisung? Sie werden in Ihrem Leben feststellen können, dass die gesegneten Zeiten die waren, wo Gott mit Ihnen sehr hart gesprochen hat. Das kann man im Augenblick, wenn es geschieht, nicht verstehen. Aber es ist eine Tatsache, dass der Herr uns das Beste geben will, er will uns zubereiten auf das Kommende. Und hier war es die Verfolgungssituation dieser Christen. Es waren Judenchristen, Hebräer, christusgläubige Juden, die in einer sehr schweren Verfolgung lebten, denen man die Güter weggenommen hat, die den Raub ihrer Güter mit Freuden erduldet haben. Es war schon schwer. Die benachteiligt und ausgeschlossen waren, wo er sagt, Herr, wenn du das wegnimmst, wenn du das mir aus der Hand schlägst, ist ja ganz erstaunlich, wie viele Menschen das erlebt haben. Wie viele Menschen das erlebt haben, die erst in den schweren Lebensführungen Gottes Güte und Herrlichkeit verstanden haben. Sie können etwa ein Leben wie den Friedrich von Bodelschwingh Vater immer nur verstehen, mit jenen 14 Tagen, wo alle vier Kinder gestorben sind. Hat das jemand nochmal so beschreiben können, Morgenglanz der Ewigkeit, die Freude der Vergebung und was es ist, zur Herrlichkeit zu gehen. Diesen Mann, den Gott zubereitet hat, der dann das Riesenwerk von Bethel geschaffen hat. Sie können so viele Persönlichkeiten hindurch verfolgen. Ein Johannes Calvin, der sagt, er hat alles dem Tode abgerungen, so in der Krankheit und in der Schwäche drin. Es ist oft ein Geheimnis, wie Gott manche Leute führt. Wie immer, wenn man unseren Fritz Grünzweig gesehen hat, wer es wusste, wie schrecklich er diese Migräneanfälle immer hatte und sein behindertes Kind zu Hause. War das nicht ein Geheimnis seines Segens, wie oft er uns auch hier an dieser Stelle das Evangelium ausgelegt hat, weil Gott ihn ganz besonders geführt hat. War eine schlimme Kriegsverletzung. Und da muss man damit leben und dadurch darf man umso mehr an die Quelle des Lebens kommen. Und jetzt ist das eine, vielleicht so viel können wir einander sagen, dass wir sagen, Gott hat Gedanken des Friedens mit dir und nicht des Leides. Und es ist nicht schwer, sondern Gott will uns zur Heiligung bringen. Das Vers 10, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Das ist wichtig. Und da machen wir das nächste Mal nochmal weiter, denn das ist jetzt wichtig. Wie wird unser Leben gottgefällig, gottähnlich, erneuert, gereinigt und brauchbar? Jetzt brauchen Sie keine Angst haben, dass Sie daheim eine Unglücksnachricht erwartet. Es ist ja immer schon schön, wenn wir bereit sind und sagen, Herr, es ist ein Geschenk, was du uns auch an Schönem und Herrlichem gibst, ist alles unverdient und nicht zum Einklagen, sondern zum Danken und zum Loben und zum Preisen.